Hallo und herzlich willkommen da draußen. Es ist November, die Blätter fallen von den Bäumen. Wir sind im Herbst angekommen. Und was gibt's Schöneres, als sich einen Kopfhörer aufzusetzen und eurem Lieblingspodcast zu lauschen, dem Fehlerfreitag. Herzlich willkommen. Und ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Und zwar habe ich heute zu Gast Dr. Alicia Riba. Und sie ist nicht nur selber Coach, sondern sie bildet auch Coaches aus. Sie ist die Inhaberin des, jetzt muss ich ein bisschen spieken, Instituts für wissenschaftliches Coaching. Also ihr merkt schon, ganz viel Coaching, ganz viel Potenzial, um über Fehler zu reden. Alicia, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich, hier zu sein, denn gerade im Bereich Coaching, finde ich, ist das Thema Fehler ein ganz, ganz wichtiges.
Und darauf wollen wir in dieser Folge eingehen. Wir freuen uns, dass du bei uns bist im Podcast. Und zu Beginn, vielleicht um auch den Einstieg ganz smooth zu machen, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst. Vielleicht auch die Hörer da draußen, was sollten sie wissen über die liebe Alicia?
Genau, wer bin ich, was mache ich? Lustigerweise wird anscheinend oft Alicia Riba Alter gegoogelt. Das scheint viele Menschen zu interessieren.
Echt? Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also du siehst sehr jung aus, sagen wir das mal so, aber das hätte ich jetzt echt nicht gegoogelt im ersten Moment.
Das ist sehr nett. Ich bin 42 und habe tatsächlich ursprünglich mal BWL studiert. Mich aber schon sehr früh auf das Thema Wirtschaftspsychologie und auch Coaching spezialisiert. Und mich hat einfach immer schon interessiert, wie kann denn Coaching wirksamer werden? Weil gerade beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, bin ich eine Selbstbetroffene sozusagen, die gerne an sich selbst arbeiten möchte. Und B, hatte ich auch immer schon Freude daran, andere dabei zu begleiten. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann das irgendwie gelingen? Ne? Also wie kann man sich verändern, obwohl das ja ganz schwer auch für viele ist? Und dafür habe ich mich interessiert, habe dann so meinen Doktorvater gefunden, Gerhard Roth, der ja Neurowissenschaftler ist, und mit ihm ein Coaching-Konzept entwickelt für neurowissenschaftlich fundiertes Coaching. Und darin bilde ich heute andere Coaches aus, die gerne sozusagen wirksamer coachen lernen möchten.
Mega interessant. Professor Roth, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, doch auch das Buch geschrieben, warum uns Veränderung so schwer fällt.
Ja, genau.
Und das ist ja auch stark. Das ist ja schon auch eine Persönlichkeit. Also wie ist der Kontakt zu euch zustande gekommen? Magst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Ja, gerne. Tatsächlich über einen Freund. Ich habe damals in Osnabrück gelebt und habe auch heute noch einen Freund, der ist auch im Bereich Coaching, Therapie tätig und hat damals auch Qigong-Kurse gegeben. Und ich habe ihm erzählt, dass ich gerne bei einem Neurowissenschaftler promovieren würde. Und er meinte, Mensch, ich habe gerade mit der Assistentin von Professor Roth zu tun, soll ich da mal den Kontakt herstellen? Und dann habe ich gesagt, ja, da lasse ich doch nicht zweimal mich bitten. Und das hat er gemacht. Ich habe eine Bewerbung hingeschickt. Aber Gerhard hat mich tatsächlich sage und schreibe 3 Monate warten lassen, bis er dann mit einer Antwort kam. Mich dann gemeinsam mit Jörg, dem Freund, dann eingeladen hat, ihn in Bremen zu besuchen. Und da hat er mir dann auch schon die Zusage für die Promotion dann gegeben.
Sehr, sehr schön. Also das ist ja auch ein sehr interessanter Bereich, gerade auch diese neuropsychologischen Aspekte. Ja. Hat das bei deiner Doktorarbeit, hat da auch schon das Thema Fehler im Coaching eine gewisse Rolle gespielt? Oder wie bist du an das Thema Fehler rangekommen? Du hast am Eingang, wir haben vorher kurz geschnackt, da hast du gesagt, das Thema Fehler finde ich, mein Gott, das Thema Fehler, siehst du, Fehlerkultur, ne? Da kannst du völlig, das Thema Fehlerkultur interessiert dich und findest du sehr spannend. Ja. Wie bist du da in der Doktorarbeit in Berührung gekommen oder wie waren so die ersten, wo du gesagt hast, das Thema Fehler ist auch ein wichtiges?
Also ich habe es vor allem später gemerkt, als Gerhard und ich dann angefangen haben, Coaches auszubilden. Aber auch seitdem ich sozusagen in meiner eigenen Akademie tätig bin, geht es ja viel um das Thema Lernen. Und ich habe gemerkt, dass Überraschung die meisten Coaches so wie ich sind, dass sie nämlich alle immer Angst haben, nicht gut genug zu sein und ungern Fehler machen, sozusagen. Und dadurch, dass sie aber keine Fehler machen wollen, sich natürlich auch Lernchancen vergeben. Und das ist mir in diesem Ausbildungskontext besonders deutlich geworden, dass ich da gar nicht so alleine mit bin.
Warum, der Satz ist sehr interessant, nicht gut genug. Warum glaubst du, das ist ja jetzt nicht nur ein Phänomen im Coaching. Oh. Ich glaube, das ist, wenn wir in die Schulen gucken, wenn wir in die Wirtschaft gucken, ich treffe ganz viele, auch Coaches, die sagen, die mir das Gefühl vermitteln, oh. Ja, ich muss alles perfekt machen. Und wenn wir jetzt anfangen, über die Welt mal zu philosophieren, die VUCA-Welt und wie sie nicht alle heißt, da ist ja nichts vorhersehbar. Und in dieser Zeit, in so einer unvorhersehbaren Zeit, Perfektionismus an den Tag zu legen und keine Fehler zu machen, kann, glaube ich, auch, ja, kann auf Dauer auch krank machen. Wie sind da deine Erfahrungen mit dem Perfektionismus der Coaches oder Coaches oder alle, die immer alle diesen Hang haben, alles immer 100% richtig machen zu wollen?
Ne, meine Beobachtung gesellschaftlicher Art ist häufig dieses Phänomen Leistung gleich Liebe. Ne? Also, dass wir einfach alle irgendwie so geprägt sind, dass wir denken, wenn wir gute Leistungen bringen, wenn wir irgendwie möglichst perfekt sind, dann bekommen wir Anerkennung. Und ich glaube, dass das einfach viele Coaches auch so aufgesogen haben. Vieles kommt natürlich, wenn wir jetzt auch die Neurowissenschaft nochmal mit einbeziehen, aus Kindheitserfahrungen. Da geht es natürlich so um das Thema Selbstwert im Grunde genommen. Was aber, egal welche prägenden Kindheitserfahrungen man gemacht hat, häufig auch ein Zusatzthema ist. Also ich war jetzt gerade in einem Seminar auch unter Psychotherapeuten, wo es um innere Konflikte ging, und dann meinte der Leiter des Seminars, ja, Selbstwert, das läuft eigentlich immer mit. So. Und insofern glaube ich, dass das einfach für viele ein relevantes Thema ist, für manche natürlich nochmal mehr als für andere. Also einmal aus diesen Kindheitserfahrungen heraus, wo das Thema Selbstwert irgendwie mitläuft. Und zum anderen eben, weil wirklich unsere Gesellschaft, also so erlebe ich das auch bei jungen Mädels. Ne? Ich hatte jetzt auch eine Coaching-Klientin, wo es dann um dieses Thema Instagram und so weiter geht und die perfekten Bilder. Das kriegen wir permanent bespiegelt. Ne? Irgendwie Perfektheit im Grunde genommen, der wir versuchen, irgendwie gerecht zu werden. Und das ist natürlich super anstrengend und eigentlich auch nicht möglich.
Ja, da habe ich bin ja viel auch im Karrierecoaching unterwegs, und ich arbeite auch mit Universitäten zusammen und habe da wirklich tolle junge Damen. Also ich sage immer so zu meiner Frau, wenn ich halbwegs die Noten gehabt hätte, dann wäre mein Vater wahrscheinlich vor Freude in die Luft gesprungen. Aber du merkst, dass die irgendwann, ich kann das gar nicht beschreiben, die fallen so ab. Die sagen, ja, aber ich bin ja nichts Besonderes, ich bin ja nur eine von vielen. Und gerade das Thema, was du hast, das haben wir, du hast, glaube ich, jetzt muss ich aufpassen, 41, 42?
42.
42. Ich bin schon 46. Ich sehe aber auch deutlich älter aus als du. Wir sind damit ja nicht groß geworden. Also ich wusste nicht, was der andere, klar hat man sich auf dem Schulhof unterhalten und ey, was hast du für ein Pausenbrot mit, was habe ich heute mit, aber so wie heute, ich poste was ich gerade esse, ich poste mal, das gab's bei uns damals nicht. Wie gefährlich schätzt du den Faktor soziale Medien gerade bei dem Thema Perfektionismus bei jungen Menschen ein?
Ich glaube schon, dass das gefährlich ist, einfach weil es so unrealistische Bilder ja teilweise sind, ne? Die irgendwie da draußen kursieren, dann wird ja auch unglaublich viel mit diesen Filtern gemacht. Und es wird irgendwie so eine sehr unnatürlich perfekte Welt gezeigt. Die meisten zeigen eher positive Bilder, und das Leben besteht ja auch nicht nur aus positiven Bildern. Ich finde, es ist fast schon wie so eine Realitätsverzerrung. Und das macht den Blick auf sich selbst natürlich auch noch viel, viel schwieriger und setzt unglaublich unter Druck.
Ich habe da letztens auch ein schönes Gespräch mit unserem mit Vorständen und Geschäftsführern gehabt. Da wurde ich gefragt, was in meiner Welt, und ich beschäftige mich ja sehr viel mit der positiven Psychologie, was so der Wert in Zukunft ist, so ein wichtiges Thema. Und da habe ich gesagt, ich glaube von meiner Seite aus das Thema Selbstliebe und Selbstfürsorge, weil
total.
Es ist ja auch, es ist ja nicht nur das Vergleichen. Wenn ich, was ich besonders wahrnehme, wenn ich mit jungen Leuten spreche, ist, was für Themen die schon besprechen. Also ja. Wenn ich, ich glaube, als ich 11, 12 war, da hatte ich im Kopf Fußball spielen, mit meinen Freunden auf dem Rasen rumzutollen, abends total dreckig in der Badewanne und ab ins Bett. Und heute reden die jungen Menschen über Energiewende, über den Ukraine-Krieg, natürlich auch geprägt von den Medien. Und das macht ja alles was mit einem. Also die, okay. Du bist ja auch viel in der Neuropsychologie unterwegs. Das macht ja was mit den jungen Menschen.
Total.
Und klar. Da denke ich manchmal.
Naja, und die ganzen viel. Likes sozusagen machen ja auch was mit dir, ne? Also, dass sie sozusagen, dann werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet und man wird ja regelrecht abhängig, so.
Das Belohnungssystem, ne?
Ja.
Ja, schwieriges Thema. Aber schön, dass es Menschen wie dich gibt, die sich zur Aufgabe gemacht haben, dieses Feld den Menschen näher zu bringen. Und das führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Du hast ein eigenes Unternehmen gegründet, das Institut, über das du uns bestimmt gleich noch ein bisschen mehr erzählen willst. Erzähl doch mal so ein bisschen über die Arbeit und warum du das Institut gegründet hast. Und dann vielleicht als zweite Frage hinterher, was viele Menschen oder viele schreiben mir auch per Mail, ich würde mich so gern selbstständig machen, ich würde so gern was machen, aber ich habe solche Sorgen, ich habe solche Ängste. Vielleicht nimmst du die Menschen mal mit, wie das bei dir so war, als du dich dann selbstständig gemacht hast.
Also ich würde sagen, ich bin wie die Jungfrau zum Kinde gekommen.
Okay, was ja manchmal ganz gut ist.
Naja, ich habe ja mit Gerhard sozusagen lange gemeinsam an unserem Coaching-Konzept gearbeitet. Und irgendwann kam Gerhard dann und meinte, so Alicia, es wird Zeit, dass wir Coaches zusammen ausbilden. Okay, Gerhard, alles klar, können wir
ich
machen.
Ich bin dabei.
Und das war wirklich für mich auch ein großer Schritt. Also auch dieses, ne, so da nach draußen zu gehen mit diesem Konzept, sich damit zu zeigen und auch in diese Rolle zu gehen, ne? Weil es ist ja eins, ein Coach zu sein und was anderes, ein Coaching-Ausbilder zu sein, sozusagen. Und das ist vielleicht auch für viele dann nochmal spannend, ist natürlich auch am Anfang bei mir von auch Selbstzweifeln geprägt gewesen. Ne? Bin ich dafür gut genug? Kann ich denen wirklich was beibringen? Und also die ersten Trainings hatte ich auch wirklich schlaflose Nächte. Ich dachte so, hui. Und dann habe ich aber tatsächlich durch diese Erfahrungen und das positive Feedback habe ich dann mehr Sicherheit mit der Zeit gewonnen. Dass ich gemerkt habe, ja, ich kann ihnen tatsächlich was beibringen. Wir haben ein super interessantes Konzept. Ich habe auch Feedback für mich sozusagen bekommen, wo ich da so stehe mit meinem Coaching, was ich ja vorher gar nicht einordnen konnte, eben weil es da tatsächlich keinen Vergleich gab. Und das hat mir tatsächlich auch geholfen, also dann zu sehen, ja, es geht. Und dann wurde auch die Nervosität sozusagen geringer. Ja, und irgendwann war eben der Schritt auch dran. Ich meine, Gerhard, 80 Jahre ist er ja geworden, sozusagen. Dann auch auf eigenen Beinen zu stehen. Und dann habe ich mein Unternehmen gegründet. Und für mich ist das, also ich sage immer gerne, das war so wie mein Drama-Dreieck.
Oh, Drama-Dreieck, das kenne ich auch noch. Das kenne ich auch noch.
Wobei es nicht den Retter und das Opfer gibt und so. Nee. Aber mein Drama-Dreieck, und das kennen bestimmt auch viele Coaches, also zumindest die, mit denen ich so spreche. Einerseits ist es ja der Wunsch, ne, meinem Herzensthema nachzugehen, meine Konzepte, ne, die ich entwickelt habe, auch weiterzuentwickeln und irgendwie das weiterzuführen. Andererseits, nächster Punkt, ich mag eigentlich auch gerne Sicherheit. Also ich wäre auch eine prima Angestellte, ehrlich gesagt.
Das ist auch gut.
Und der dritte Faktor ist dann tatsächlich auch, ich möchte ja auch noch ein Leben für mich haben. So. Und das ist so dieses Spannungsfeld, in dem ich mich immer bewegt habe, zwischen diesen drei Punkten. Wie kriege ich das irgendwie auf die Kette? Und ich muss ehrlich sagen, also die Unternehmensgründung ist auch nach wie vor, das ist ein Kompromiss in diesem Drama-Dreieck. Weil eigentlich hätte ich gerne mehr Sicherheit.
Ich glaube, das ist auch Also ich finde das total cool, dass du das auch so offen sagst. Ich glaube, also keiner sagt ja, wer eine gute Idee hat, ich will mich nicht selbstständig machen, weil wäre ja blöd, wenn ich damit erfolgreich wäre und Geld verdiene und so. Ich glaube, es ist immer dieses Thema, und da neigen wir ja auch zu, was wäre, wenn es nicht klappt? Wir gucken ja selten, was ist, wenn es klappt, das ist auch im Alltag so, sondern wir gucken immer, okay, wie sichere ich mich ab? Und ich bin ja auch sehr, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das, sehr dem Team Benedikt verbunden und dem Pater Anselm Grün. Und der sagte mal in einem Vortrag, und das fand ich ganz schön, man kann nicht immer nur an der Seite stehen, man muss auch mal ins Leben gehen, weil sonst spielt man das Spiel des Lebens nicht mit. Und du hast gerade ganz viele Dinge gesagt. Was mir zum Beispiel sehr gefallen hat an dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass du, dann habe ich gemerkt über das gute Feedback, dass es gut ankommt.
Ja.
Das ist was, das kannst du theoretisch im Vorfeld nicht kriegen. Du kannst dir nicht immer durchlesen, oh, ich werde bestimmt gute Rezension kriegen. Das kriegst du nur, wenn du es wagst.
Genau.
Und das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt bei dem Ganzen. Und so wie du jetzt strahlst und so wie du erzählst, hast du diesen Schritt ja auch hoffentlich nicht bereut.
Nein, nicht bereut. Aber tatsächlich frage ich mich manchmal, ob ich mir nicht das Leben auch schwer mache. So, ne? Also eben, weil ich schon merke, dass das auch anstrengend ist, dadurch, dass eben mein Sicherheitsbedürfnis nicht so befriedigt ist. Wie es wäre, aber deswegen ja Drama-Dreieck. Wenn ich mein Sicherheitsbedürfnis befriedige, wäre halt das Thema, ne, ich bin an meinem Herzensprojekt, ich entwickle mein Konzept weiter, die Selbstverwirklichung, dann hätte ich das nicht. Und das ist halt, ne, immer so ein Abwägen von, was ist mir da wichtig.
Und das führt genau zum nächsten Thema. Ich glaube, das, da können wir jetzt ganz gut überleiten. Haben Fehler für dich auch was mit Entscheidung zu tun? Also wenn ich etwas entscheide, da kann ich ja immer einen Fehler machen. Also ich zum Beispiel, beste Beispiel, Unternehmen stellen ja immer Berater rein, die können noch 10 Berater, noch 20. Niemand von denen hat eine Glaskugel und guckt in die Zukunft und sagt, wenn sie das jetzt machen, passiert das und das.
Ja.
Also hat Leben ja auch was mit Entscheidung zu tun.
Total. Es gibt ja im Coaching den schönen Spruch, den sage ich auch manchmal zu den Auszubildenden sozusagen, es gibt keine Fehler, sondern Feedback.
Also heißen wir jetzt Feedback-Freitag.
Ganz genau.
Nein, ich verstehe, erzähl weiter, ich fühle mir nur gerade ein.
Ja, ist doch super, der Feedback-Freitag.
Ja.
Und es bedeutet ja einfach nur, dass bestimmte Dinge vielleicht nochmal beachtet werden wollen. Und ich kann ja auch eine Entscheidung, kann ich ja auch wieder korrigieren. Also viele Entscheidungen, nicht alle. Ne? Und insofern finde ich das schon auch eine schöne Perspektive. Und ich erinnere mich auch immer gerne an eine Weisheitsgeschichte. Und im Feedback-Freitag, wer weiß, ob die jemand schon mal gebracht hat, aber es gibt dort diese Geschichte über den Mann, der in einem Dorf lebt und der hat einen tollen Sohn und der hat ein ganz tolles Pferd. Kennst du die?
Ich kenne die, aber ich wollte gerade sagen, wir schnappen uns jetzt alle einen Tee. Jetzt ist Geschichtestunde mit Alicia. Erzähl die ruhig mal, weil ich finde die Geschichte super.
Genau, und alle im Dorf sozusagen beneiden ihn und sagen, boah, ne, du hast einen tollen Sohn, du hast so ein tolles Pferd, wie schön. Und der Mann sagt dann immer, ob das gut ist, ob das schlecht ist, wer weiß das schon. Und eines Tages, büxt sozusagen sein Pferd aus und das ganze Dorf sagt, oh nein, wie schlimm, dieses Pferd ist ja nicht mehr da. Und der Mann sagt dann, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. So, sein Sohn macht sich dann auf den Weg, dieses Pferd zu suchen und auf der Suche nach diesem Pferd findet er sein Pferd in einer Horde total toller, schöner Wildpferde. Und es gelingt ihm dann nicht nur sein Pferd, sondern eben auch diese ganze Herde mit ins Dorf zu bringen. Das Dorf ist aus dem Häuschen und sagt, oh, was für ein Glück du hast, wie super. Und der Mann sagt wieder, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Und eines Tages versucht dann sein Sohn sozusagen auf diesem Wildpferd zu reiten und das vielleicht auch zu zähmen oder keine Ahnung. Und wie das dann so ist bei Wildpferden, er wird halt abgeworfen und bricht sich ein Bein. Das ganze Dorf natürlich total bedauernd, oh nein, wie schlimm und ach du armer Mann. Und das ist ja total negativ und tragisch. Der Mann sagt wieder, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Kurze Zeit später bricht ein Krieg aus und sie ziehen alle jungen und gesunden Männer ein. Natürlich aber nicht den jungen Mann mit dem gebrochenen Bein. Ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon.
Ja. Tolle Geschichte. Also die da draußen, ihr könnt das jetzt ja nur hören. Ihr habt ja das Strahlen von Alicia jetzt nicht gesehen, wie begeisternd sie die Geschichte erzählt hat. Aber es ist wirklich vieles, wir interpretieren ja auch immer, ne? Wenn wir was machen. Also du weißt, gerade wenn wir das Thema Fehler nehmen, wie oft, wenn Menschen Fehler passiert, geht im Kopf das Kino los. Und im Endeffekt, was realistisch passiert, ist vielleicht ein Bruchteil von dem.
Das und tatsächlich, man weiß es auch nicht am Ende. Also gerade gestern, ich hatte quasi ein Abendessen mit einem, keine Ahnung, Auftraggeber, den ich jetzt schon länger kenne. Und der hat sozusagen ganz langjährig über 20, 30 Jahre für eine Firma gearbeitet. Und man hat ihm jetzt sozusagen eine Abfindung angeboten, also wirtschaftlich total spannend. Also nicht, weil er schlecht ist, sondern einfach, weil sie sozusagen sich verjüngen wollen, weil das irgendwelche Aktiengesellschaftsgründe hat und wie auch immer. Okay. Und der Mann bekommt jetzt für 10 Jahre sein Gehalt weitergezahlt, ohne arbeiten zu müssen.
Okay, das ist ein guter Tipp.
Ja, und er meinte, normalerweise kriegt man ja immer den Tipp, wenn man jung ist, zu sagen, boah, du musst oft wechseln, ne? Viele Karrierestufen gehen. Und er dachte immer, das ist voll der Fehler, dass er so treu bei einer Firma über all die Jahre geblieben ist. Und jetzt zahlt sich das so voll aus.
Ja, das ist natürlich wirklich ein cooles Ding, ne? Aber ja. Muss ich wirklich sagen. Also man weiß, was mir noch einfällt, Alicia, ist, man hat ja auch oft, das fängt ja schon damit an, wenn wir nochmal auf diesen Perfektionismus kommen, dass es ja ganz oft auch mit Erwartungen zu tun hat.
Ja.
Also auch manchmal, wenn ich gerade mit jungen Menschen im Coaching bin, die haben eine Erwartung, ja, wenn ich denn, dann muss das perfekt laufen und dann mache ich da meine Karriere und da und dann muss ich viel Geld verdienen und dann sage ich mal ganz ruhig durchatmen, mal kurz von der Autobahn runter. Das sind ja auch Erwartungen, die sie sich selber hochstecken. Hast du die Erfahrung auch, dass es vielleicht, wie wir gerade gesagt haben, überhaupt kein Fehler ist, aber dadurch, dass die selber die Erwartungen so hoch stecken, haben sie das Gefühl, sie hätten einen Fehler gemacht.
Ja, total, total. Und ja, also das Thema Perfektionismus ist tatsächlich auch eins, was ich selbst hatte. Ich würde sagen, mittlerweile ist das besser. Aber ich hatte sogar mal einen Therapeuten, der zu mir gesagt hat, Alicia, bei dir habe ich irgendwie das Gefühl, ich muss ein besonders perfekter Therapeut sein.
Okay.
Und damit hat er mich gekriegt.
So, ah, okay.
Weil ich dachte, ah ja, du hast mich durchschaut.
Dich kann man durchschauen. Ja, ein paar Seminare besuchen, bevor wir das hinkriegen.
Und das fand ich auch echt spannend und insofern dieses Thema Perfektionismus ist ja häufig auch eins, wo es einfach um Schutz geht, ne? Also sozusagen so ein Bedürfnis, wenn ich perfekt bin, dann kann mir nichts passieren, ne? Und dann bin ich irgendwie sicher und insofern ist das gar nicht so einfach, das so abzulegen. Ich würde sagen, es hat einiges an Therapie gebraucht, bevor ich tatsächlich...
Du hast es gerade gesagt, oder vor einigen Minuten, das Thema von früher, aus der Kindheit. Ich habe mir mal das Buch durchgelesen von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Ich glaube schon, ich bin davon überzeugt, dass da ganz viel auch ist und Weltbilder kreiert worden sind. Die kannst du nicht mal eben so... Also wenn da jemand ist und sagt, du musst nicht perfektionistisch sein, dann sagt er gegenüber, super Holger, endlich einer, der mir das gesagt hat. Das ändert ja noch nichts.
Nee, genau.
Und deswegen ist es ja auch das, was Herr Roth auch geschrieben hat, das Thema Veränderung ist halt auch nicht so einfach, ne? Also dass es die Neuroplastizität gibt, wissen wir seit einigen Jahrzehnten. Aber das macht es ja trotzdem nicht einfacher, sich zu ändern.
Na, im Grunde gibt es ja verschiedene Wege. Also damit habe ich mich ja lange befasst. Also das eine ist ja wirklich, sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen. Ne? Also das heißt also in dem Fall bei Perfektionismus, auch bei mir, wofür ist denn das gut, ne? Dass ich so perfektionistisch bin? Und was vermeide ich? Welches Gefühl? Ne? Ich vermeide vielleicht eine Angst, nicht liebenswert zu sein zum Beispiel oder nicht geliebt zu werden oder was auch immer. Und wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, mit diesen Gefühlen, gibt es auch sozusagen Coaching-Methoden. Wir nennen das dann zum Beispiel Kontrastierungsmethoden, wo wir dann zu diesen Erfahrungen, ne, wo ich die ich ja irgendwann mal gemacht habe, von es ist irgendwie wichtig, perfekt zu sein oder Leistung zu bringen oder was auch immer, wo wir die sozusagen denen auf den Grund gehen, wiederbeleben, weil es muss sozusagen für das Gehirn auch wirklich eine Erfahrung sein, auch ein Gefühl sein, damit es sich ändert, weil im Kopf sitzt das Problem meistens nicht, sondern im Gefühl. Und dann geht es darum, sozusagen ein Lösungserleben dem entgegenzustellen. Wann habe ich vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, ich wurde geliebt, ohne eine Leistung zu bringen. Ich wurde geliebt einfach für den Menschen, der ich bin. Und dann kann man sozusagen, ich sage immer, es ist so wie so ein Antidot. Man kann so ein bisschen gegen diese negative Erfahrung von damals dann anstinken.
Mhm.
Und der zweite Weg ist ja sozusagen über das echte Verhalten. Das hatten wir ja auch mit mir und meinen Kursen. Wenn du dann halt neue Erfahrungen machst, ne, wie ich in meinem Kurs, ne, ja, das Feedback ist positiv der Menschen. Dann macht das sozusagen auch was mit dem Gehirn und es verändert sich nach und nach.
Mega spannend. Mega spannend. Ich wusste, dass wenn wir im Podcast sind, ich irgendwann nach unten links gucke und sehe, wir haben gleich eine halbe Stunde rum. Das war mir aber vorher klar. Trotzdem, eine Frage, überziehen wir heute. Wenn man besondere Gäste hat, darf man überziehen. Außerdem verantworte ich den Podcast, dann darf ich auch überziehen. Ich würde gern deine Meinung wissen zum Thema Fehlerkultur und Führungsverhalten.
Ja.
Also wir haben ja das ist ja, wenn man in Managerzeitschriften liest, also wir lesen ja überall moderne Führung. Das ist ja so, kannst du überall. Wie ist so aus deinem Erfahrungsschatz und vielleicht auch mit einem kleinen Wink zum Thema Fehler, was macht für dich gute Führung aus?
Mhm. Also ich habe tatsächlich einen Kollegen, mit dem ich damals in der Personalentwicklung gearbeitet habe bei Penny.
Oh, cool.
Genau, und mit dem habe ich so eine Art Slogan entwickelt. Wir haben das Na klar genannt, gute Führung, und zwar nah am Menschen, klar in der Sache.
Das ist gut.
Das ist. Ja. Na klar.
Magst du da so ein bisschen drauf eingehen, was euch dahin geführt hat? Das ist mega, klingt mega spannend.
Ja, also wir haben natürlich uns viel mit den Führungskräften im Konzern dann in Seminaren und Workshops auseinandergesetzt und haben unter anderem, wie das so in Workshops so ist, auch bestimmte Aspekte zum Thema Führung immer wieder gesammelt, die die Menschen beschäftigen. Und irgendwann ist uns aufgefallen, man kann das im Grunde genommen clustern, ne, in dieses Thema. Einerseits geht es um das Unternehmen, die Unternehmensziele, auch die Klarheit, die damit verbunden ist. Andererseits geht es aber auch immer um den Menschen. Mhm. Und dass sozusagen der Mensch und das, was für den Menschen gut ist, was der Mensch braucht, ja manchmal auch im Konflikt stehen kann mit dem Unternehmen, sozusagen.
Mhm.
Und so ist uns das irgendwann aufgefallen. Und dann haben wir das so zum Slogan gemacht, dieses Na klar.
Ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich für die meisten Führungskräfte ja eine Aufgabe, beide Pole auszubalancieren. Die meisten können dann den einen oder den anderen. Aber dieses sowohl als auch ist schwer. Und gerade beim Thema Fehler kommt es ja dann auch darauf an, dass ich einfach auch menschlich eine Atmosphäre schaffe, wo ich einen Fehler zugeben kann. Oder auch eine Unternehmenskultur schaffe, dass wenn ich einen Fehler mache und den zugebe, dass das keine Nachteile für mich hat.
Ja, definitiv. Das Thema psychologische Sicherheit auch, ne? Das ist, ja. Da haben wir, ich muss immer an die Geschichte denken, weil das auch bei mir in der Region passiert ist. Als Corona, als das zum ersten Mal ausbrach, da kannst du dich vielleicht noch erinnern, da waren die Impfstoffe ja so rar.
Ja.
Weil die so schnell auch nicht produzieren konnten. Und da ist einer Arzthelferin irgendwo bei Aurich, ich weiß nicht genau wo, aber auf jeden Fall noch Friesland, eine runtergefallen und die hat aus Angst, das zuzugeben, Wasser gespritzt.
Oh, krass.
Und das ist so eine Geschichte, wo ich denke, ist es jetzt das Schlimme, dass sie das war? Ich meine, das war nicht richtig, aber was hat so eine junge Dame dazu geführt?
Ja.
Das muss man sich ja auch mal überlegen. Natürlich war das jetzt nicht richtig und gerade in der Medizin nicht. Aber das hat sie ja nicht gemacht aus Jux und Dollerei, das hat sie aus Angst gemacht. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich solche Themen höre.
Naja, und das ist ja auch für ein Unternehmen eben beides wichtig. Also es geht ja auch nach wie vor um die Unternehmensziele. Also es wäre ja auch fatal, wenn man sagt, jeder Fehler ist total in Ordnung. Also wir sind da gar nicht hinterher. Weil unsere Unternehmensziele sind total egal, dann geht das Unternehmen vielleicht den Bach runter und dann hat keiner mehr einen Arbeitsplatz. Und gleichzeitig aber so eine Schreckenskultur zu schaffen, ne, wo dann Fehler irgendwie verheimlicht werden müssen, ist auch nicht hilfreich. Darf ich auch noch ganz kurz zum Thema Coaching und Fehler, weil das liegt
mir. Du darfst alles.
Im Herzen. Weil im Grunde genommen ist das ein ähnliches Spannungsfeld. Gerade im Coaching. Ne? Also das heißt, viele Coaches erlebe ich auch, die da ein großes Verantwortungsgefühl haben. Da kommt ein Mensch zu mir, der vertraut sich mir an, der hat ein Problem, der braucht Hilfe und der braucht auch gute Hilfe sozusagen. Ne? Und wenn ich da Fehler mache, dann ist das durchaus für manchen auch sehr fatal, ehrlicherweise. Und gleichzeitig bin ich aber eben auch nur ein Mensch. Und es ist auch natürlich, Fehler zu machen. Und natürlich coache ich in 10 oder 20 Jahren anders, als ich jetzt coache. So, das ist.
Und auch da, Alicia, wenn du, ich hatte das einmal, das werde ich nie vergessen, da habe ich eine Frage gestellt und dachte, oh, ich weiß nicht, ob das die richtige Frage im richtigen Moment war. Und habe ich zwischen den beiden Coachings viel drüber nachgedacht. Und im anderen Coaching sage ich dann, wie geht's dir? Was ist zwischendurch passiert? Was möchtest du mir mitteilen? Und da hat er diese Frage über den Klee gelobt, dass das bei ihm ja was gemacht hätte und ihn das vorangebracht hätte. Ja. Wo ich dann gedacht habe, und das ist für mich, also wir wissen ja nicht, was das bei dem anderen auslöst. Deswegen sind Fehler ja auch so überhaupt nicht. Es gibt beim Coaching ganz selten richtig oder falsch. Das Einzige, was wichtig ist, und da sind wir beide uns einig, dass es, wer da draußen ein Coaching sucht, sucht euch bitte einen zertifizierten und einen professionellen Coach. Leider Gottes ist der immer noch nicht geschützt. Ich hoffe, dass ich das irgendwann nochmal miterleben werde, dass der geschützt ist. Und viele nutzen das einfach auch aus und nennen sich Coach und haben es aber nie so wirklich gelernt. Aber an sich immer auf der Spur zu sein, um Menschen weiterzubringen und sie ins neue Handlungsmuster zu führen, da können ganz viele Überraschungen passieren, auch für einen Coach. Und auch wenn das jahrelang schon macht, da können immer wieder neue Überraschungen passieren.
Das stimmt auf jeden Fall. Und gleichzeitig, aber wie du auch sagst, gibt es eben auch bestimmte Dinge, die ein Profi dann anders macht als jemand, der das nicht ordentlich gelernt hat, sozusagen.
Ja. Definitiv. Also an alle da draußen, wenn ihr euch einen Coach sucht, guckt, was da für eine Ausbildung gemacht hat. Ob da ein Dachverband wie der Deutsche Coachingverband zum Beispiel dahinter ist oder wie es bei Alicia der Fall ist, neurowissenschaftliches Wissen dahinter, eigenes Institut. Guckt da einfach, schaut, wem ihr euch anvertraut und wem ihr auch vertraut. Weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt beim Coaching, das Vertrauen.
Total. Ja.
Ich wusste, es geht schnell vorbei. Wir sind am Ende angekommen. Es reicht kein Podcast, um alles über diese wunderbare Frau zu erfahren. Wir werden alles in die Shownotes packen. Alle Infos über das Institut, übers Coaching, über die Ausbildung. Also ihr werdet alles finden, die sozialen Kanäle, damit ihr Alicia findet. Ich bedanke mich recht herzlich, Alicia, dass du bei uns zu Gast warst.
Ja,
das danke. War ein wundervoller Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt wünsche ich uns allen einen schönen Herbst. Wenn wir uns das nächste Mal hören, sind wir schon im Dezember, dann können wir schon in Weihnachtsstimmung schwelgen. Jetzt bleiben wir erstmal im Herbst, genießen den, genießen die Blätter, die Kastanien, das Martini singen. Halloween ist auch noch, also ist genug los. Alicia, dir alles Liebe, bleib schön gesund und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann bald mal wieder und können uns dann austauschen. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke sehr für die Einladung und im Sinne des Feedback Fridays freue ich mich natürlich über Feedback.
Feedback Friday, Fehlerfreitag, wir geben Feedback und ja, kontaktiert Alicia. Ich glaube, ihr habt in dieser Folge mitbekommen. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, das war's für heute. Macht euch einen schönen November, bleibt gesund und ich freue mich, wenn wir uns im Dezember wiederhören. Bis dahin, alles Liebe, euer Holger. Ciao, tschüss Alicia.
Tschüss.